Können Sie sich noch an den ersten Tag Ihres Lebens erinnern? Ich mich an meinen auch nicht. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern an den Tag vor ungefähr 20 Jahren, als unsere große Tochter geboren wurde. Natürlich brauchte das Baby viel Aufmerksamkeit und war auch nicht immer still, aber mit wie viel Ruhe und Hinwendung und Mitgefühl in Liebe wir uns diesem Kind hingegeben haben, das weiß ich heute noch wie damals. Einfach diese Aufmerksamkeit, die total gebunden war in diese Freude, in diesem neuen Leben. Berührt, gerochen, gespürt, gekuschelt. Und alles andere war egal. Und als dann 4 Jahre später unsere jüngere Tochter geboren wurde, haben wir direkt an unserer Haustür vorne ein Schild gehängt, dass wir sehr dankbar sind für Besuch, aber in 2 Wochen wieder erreichbar sind. Wir brauchten diese Zeit ganz für uns. Ich glaube, dass Gott sich noch sehr gut an seinen ersten Tag mit uns Menschen erinnern kann. Die Bibel erzählt ja in der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang, dass am Ende des 6. Schöpfungstages, als sozusagen die Arbeit getan war, die Welt geschaffen war, Gott alles ansah, was er gemacht hatte. Und dann sagt die Bibel, und siehe, es war sehr gut. Schöner Satz, wenn man alles das gemacht hat, was man machen wollte und sagen kann, und siehe, es war sehr gut. Aber die Schöpfung war noch nicht zu Ende. Gott hat dann noch einen 7. Tag gemacht. Und das beschreibt die Bibel so in 1. Mose Kapitel 2, die ersten 4 Verse. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am 7. Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Die Natur war bereits fertig. Ich stelle mir vor, die Erde war voller Leben. Die Tiere, die Pflanzen, alles war lebendig und perfekt. Und an diesem Morgen des 7. Tages, das war der erste Morgen, wo die Menschen aufwachten, zu ihrem ersten vollen 24-Stunden-Tag. Und das, was sie in der Begegnung mit Gott wahrnehmen, was sie von ihm hören, ist in meinen Worten ausgedrückt dieses. Mein Mensch, bevor du fruchtbar bist und dich mehrst, bevor du dein Potenzial einsetzt und die Erde hegst und pflegst, sie nährst und dich von ihr ernährst, nimm einfach erstmal wahr und spüre, was du findest, ohne es zu verändern oder zu nutzen oder irgendetwas draus zu machen. Denn die Welt ist dir geschenkt, so wie sie ist. Und du bist dir selbst geschenkt. Und was du zum Leben brauchst, mein lieber Mensch, das hast du empfangen. Darum sei einfach da. Sei einfach da und wisse dich verbunden. Also, andersherum, als ich es gelernt habe, erst die Ruhe, dann die Arbeit. Nicht die Arbeit und dann das Vergnügen, so kenne ich das. Sondern erst die Ruhe, dann die Arbeit, erst das Spüren und daraus das Tun, erst die Verbindung und darin handeln. Also die Krone der Schöpfung ist der Ruhetag, der Sabbat, der Tag, an dem nichts geschieht, außer dass der Mensch da ist, wahrnimmt und spürt. Ich finde es hier in dem Text sehr interessant, dass dieser 7. Schöpfungstag ganz anders endet als die anderen. Am Ende eines jeden anderen Schöpfungstages steht, es wurde Abend oder es wurde Morgen, der 1., 2., 3. und so weiter Tag. Der Sabbat scheint nie zu enden. Also hat Gott diesen Tag in das Zentrum der Zeit gestellt und uns damit eine Stimmung und eine Haltung geschenkt und gleichzeitig beauftragt, die unser Leben 24 Stunden, 7 Tage die Woche bestimmen kann, soll und möchte. Martin Buber und Franz Rosenzweig haben in ihrer Bibelübersetzung 1929 die Worte, die wir hier für Ruhe benutzen, übersetzt mit dem Begriff, mit dem deutschen Wort feiern. Und das finde ich ziemlich interessant. Also da steht da nicht, Gott ruhte am siebten Tag, sondern Gott feierte am siebten Tag. Und ich habe so überlegt, diese Feier des, siehe, es war sehr gut. Wie kann diese Feier, diese Freude am Leben so ausstrahlen auf meinen kompletten Lebensrhythmus, 7 Tage die Woche? Denn es macht mir deutlich, dass Gott uns und diese Welt nicht geschaffen hat, um sie zu nutzen und zu optimieren, ihren Ertrag zu steigern. Sowohl nicht unseren eigenen, als auch in Bezug auf das Land und die Tiere. Sondern um das, was wir bekommen haben, zu nehmen und miteinander zu leben. Eine unbefangene Wertschätzung für das Leben. So hat es Erich Fromm damals gesagt, als er über den Sabbat schrieb. Eine unbefangene Wertschätzung für das Leben. Das heißt, am Sabbat wird der Schöpfung, der Welt nichts hinzugefügt und nichts genommen. Denn darin bestand ja dann auch später im Judentum das Arbeitsverbot am Sabbat. Keine Veränderung. Und deshalb, so sagt es Jürgen Moltmann, der evangelische Theologe, dadurch führt die Feier des Sabbats zu einer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit für die Schönheit aller Dinge. Das klingt total schön, finde ich. Eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit für die Schönheit aller Dinge. Das Essen, das, was ich anziehe, mein Leib, mein Inneres. Und die Frage nach den Möglichkeiten des Nutzens und des Machens werden vergessen angesichts der Schönheit aller Geschöpfe. Weil alles, was geschaffen ist, aus Gottes Sicht in sich selbst sinnvoll ist, so wie es ist. Und ja, ich würde sagen, das ist eine Daseinsfreude, die etwas ganz anderes ausdrückt als dieses mich definieren übers Kaufen und Produzieren, übers Optimieren und Besserwerden, sondern diese Daseinsfreude ist einfach nur so eine Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens an sich. Und meistens sind es ja die Krisenmomente, in denen wir merken, was wirklich wichtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer tiefen Krise oder auf dem Sterbebett schon mal irgendein Mensch sich gefragt hat, ob er sich genug T-Shirts oder genug Schuhe gekauft hat. Sondern da zählt die Zeit, die Ruhe, die Gemeinschaft, die Verbindung zu den Menschen, die uns diesen Frieden, den auch Gott uns schenkt, geschenkt hat, spüren hilft. Und diese Gemeinschaft der Schöpfung am Sabbat heißt eben nicht, dass wir irgendwelche Objekte nutzen oder Ressourcen kontrollieren, sondern als Teil einer ganzen Familie mit unseren Mitmenschen, auch den Mitmenschen, die am anderen Ende der Welt leben, unseren Kaffee und unseren Kakao anbauen, mit diesen Menschen und mit allen Tieren und den Pflanzen und den Steinen, dem Wasser und der Luft zusammenleben. Unbefangene Wertschätzung für alles Lebendige. Und diese natürliche Verbundenheit, die in uns als Mensch sozusagen liegt eigentlich, das haben wir nicht geschafft aufrechtzuerhalten. Wir nutzen die Erde und die Tiere und auch den Menschen als Ressource. Wir versorgen uns selbst. Und holen alles das raus, was rauszuholen ist, um voranzukommen, um letztlich auch aus uns selbst alles rauszuholen, was geht, und zu nutzen und zu nutzen und zu nutzen. Und wenn es nichts nützt, dann ist es eben nichts wert. Aber wie wäre es, wenn wir wieder so eine Haltung bekommen könnten, die uns so ein Gefühl dafür gibt, dass das Land zum Beispiel, von dem wir uns ernähren, auch unsere Pflege und unser Nähren braucht. Oder die Menschen, die wir brauchen, oder unsere eigene Kraft, die wir uns ja immer nehmen, um was zu tun und zu machen und zu arbeiten, wir auch wieder zurückbekommen. Wir sprechen ja oft davon, dass wir leider nur begrenzte Ressourcen haben. Und ich habe mich jetzt in der Vorbereitung dieser Predigt wirklich überlegt, nochmal gefragt, ob diese Begrenztheit, von der wir immer sprechen, eigentlich etwas Natürliches ist. Und nicht sozusagen eine Einschränkung, die mit der Sünde auf diese Welt kam, sondern etwas ist, was Gott gewollt ist, weil es gesund ist, Grenzen zu haben. Und ich frage mich, ob unbegrenzte Möglichkeiten wirklich so erstrebenswert sind. Und das sage ich als ein Mensch, der mit Anfang 50 immer noch kräftig lernt, seine eigenen Grenzen zu spüren. Weil ich auch immer denke, ich kann doch endlos geben und machen und tun. Und das ist gar nicht so erstrebenswert, weil in Grenzen verweile ich. Gehe ich nicht sofort weiter, gleich zum nächsten Nutzen, sondern bleibe, ohne diese ständige Frage der Vermehrung meiner selbst und all der Güter, die es gibt. Und wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, sehen, was für Bücher geschrieben werden, was in Magazinen steht, da spüren wir doch eigentlich so eine Stimmung, also ich nehme sie zumindest wahr, von Sehnsucht nach Veränderung, raus aus diesem Hamsterrad des Machens und Produzierens und noch mehr Geld verdienen und noch mehr dafür dann Belohnung bekommen und etwas daraus wieder machen und noch mehr und ach Mensch. Und ich merke, bewusster Verzicht, sowohl auf Dinge als auch vielleicht manchmal auf den Erfolg, der noch die letzte Kraft braucht, schafft Freiraum. Für Freundschaft, für Liebe, für die Natur und auch für eine Form von Großzügigkeit. Weil ich viel mehr darüber nachdenke, was ich teilen kann, weil alles uns allen gehört und nicht nur mir oder dir. Und ich glaube, wenn ich so die Bibel lese, dass das, was Gott mit diesem Sabbat als der Krone der Schöpfung sich gedacht hat, drückt genau das aus. Er möchte, dass wir wieder diese Beziehung mit uns selbst und die Beziehung miteinander wieder beginnen zu spüren. Im aktuellen Greenpeace-Magazin kann man lesen, dass laut der Allensbach Markt- und Werbeträgeranalyse das Shoppen noch vor dem Fotografieren und dem Filmen und dem Gärtnern das allerliebste Hobby der Deutschen ist. Und das ist ja vielleicht gerade in dieser Zeit des Lockdowns, in der wir gerade diese Predigt aufzeichnen, eine besondere Herausforderung, mal wieder shoppen gehen zu wollen. Aber wie wäre es, wenn wir uns mal Zeit nehmen, all die Dinge, die so herumstehen, die wir für einigen Monaten, Wochen oder auch Jahren oder Jahrzehnten mal geshoppt haben, die in unseren Schränken, unseren Dachböden, unseren Kellern für ziemlich wenig Platz sorgen, wenn wir die mal in zwei Kategorien einteilen würden. Eine Kategorie ist die Kategorie, brauche ich wirklich, ist mir wichtig. Möchte ich eigentlich wieder mal aus dem Schrank rausnehmen und irgendwo hinstellen oder gebrauchen? Oder, ja, ich brauche es zwar, es ist mir so wertvoll und ich möchte es einem Menschen schenken, den ich liebe. Der nicht in meinem Haushalt wohnt, damit es bei mir weniger wird. Und die zweite Kategorie wäre, Dinge, die ich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr angefasst habe und irgendwie auch gar nicht brauche. Und das sind dann die Dinge für Second-Hand-Portale, Spenden oder irgendwelche anderen Menschen, die wir kennen, die das gut gebrauchen können. Tauschbörsen. Wir leben hier in Hannover in der Innenstadt in einem Haus mit 10 Haushalten und wir haben uns vor einigen Jahren angewöhnt, wenn irgendjemand etwas nicht mehr braucht, dann wird es unten auf ein Board gelegt. Im Eingangsbereich. Und da haben schon so manche Bücher, Tischdecken, Kerzenständer, Gläser und andere Dinge fröhliche neue BesitzerInnen gefunden. Früher habe ich da nicht drüber nachgedacht, einfach weggeschmissen. Und heute habe ich das Gefühl, wenn ich einfach wegschmeiße, dann zerstöre ich Werte, wofür Menschen gearbeitet haben, wo Menschen Geld mitverdient haben, wo ich Geld für ausgegeben habe, wo Menschen Zeit für investiert haben. Und das will ich wertschätzen. und merke, dass dadurch meine Kauflust so eine andere Nuance bekommt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ab jetzt, bevor ich etwas Neues kaufe, erstmal eine Nacht drüber schlafe. Und zwar nicht nur bei großen Anschaffungen wie ein neues Sofa oder solche Sachen, sondern auch, und das ist meine große Versuchung, wenn ich ein Buch kaufen will. Jedes Jahr vor dem Sommerurlaub beginnt bei mir so 6 Wochen vorher das Büchercasting. Also die Bücher in meinem Bücherschrank oder in den Buchläden dürfen sich bei mir bewerben, ob sie gelesen werden dürfen oder nicht, weil ich immer so einen ganzen Stapel Bücher mit in den Urlaub nehme. Und vor 2 Jahren habe ich gedacht, ich habe in meinem Bücherschrank so viele Bücher stehen, die ich da wirklich schon seit dem Studium stehen habe. Also über 20 Jahre nicht angeguckt habe. Und ich möchte mal nichts Neues kaufen, sondern mal schauen, was da so alles an Schätzen in meinem Schrank steht. Und ich habe einige tolle Sachen entdeckt. Natürlich fällt es mir leicht, mein eigenes Kaufverhalten als richtig und wichtig und gut darzustellen. Bücher sind ja wichtig. Und gleichzeitig zu sagen, naja, und noch ein paar Schuhe braucht man ja vielleicht nicht. Aber ich merke, wenn ich so anfange zu argumentieren, dann rede ich mich doch wieder raus. Also ich möchte mein eigenes Verhalten irgendwie schönreden, um sagen zu können, ihr anderen, ihr braucht Veränderung. Aber wenn ich jetzt nochmal wieder so zurückdenke zu diesem Sabbatgedanken, dieses Mensch, spür einfach, nimm einfach mal wahr, was da ist, dann höre ich Gott auch sagen, Carsten, spür erstmal bei dir selbst und sei nicht gleich bei dem Verhalten der anderen, sondern bleib mal bei dir und schau, was da, was ich da von dir brauche, als der Gott, der seine Schöpfung liebt. Das bedeutet für mich, dass die Frage nach meinem Konsumverhalten, meinem Kaufverhalten, nicht so eine moralische Frage von, welche Sollensvorschriften, welche Dinge, die gemacht werden müssten, könnten, sollten, mache ich denn jetzt? Sondern, dass ich mich eigentlich beschäftigen darf mit dem, was ich wirklich brauche. Und verzichten, so liest man es ja in verschiedenen Zeitschriften, auch etwas mit Genuss zu tun hat. Und nicht nur der Frage, habe ich genug, sondern haben wir alle genug? Reicht das, was da ist, für uns alle? Und zwar nicht nur hier, wo ich lebe, sondern auf unserem ganzen Planeten. Und da komme ich direkt zu meinem nächsten ganz praktischen Beispiel aus meinem eigenen Leben. Das Kühlschrank aufräumen jeden Freitag vor dem Wocheneinkauf. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir, oder meine Frau und ich, wenn wir uns mehr Zeit nehmen zum Einkaufen, desto gemütlicher ich durch den Laden gehe oder über den Markt gehe, desto weniger greife ich mal schnell die 3 in Plastik verpackten Paprika und schmeiße sie in meinen Wagen und produziere wieder Plastikmüll, sondern nehme mir Zeit, jede einzelne Paprika, aber die Paprikas einzeln anzuschauen und zu überlegen, welche kaufe ich jetzt? Und dann auch vielleicht mal ein bisschen mehr Geld auszugeben, weil es eine Paprika ist, die aus der Gegend kommt und nicht von irgendwo hergeflogen wurde. Und ich merke, diese Zeit, die ich mir einplane, die macht zwar meinen Kühlschrank voll, aber sie überfüllt ihn nicht. Denn was ich ja auch erlebe, ist, dass ich, wenn ich dann freitags den Kühlschrank immer durchschaue, die eine oder andere Sache da drin liegt, die vergessen. Ach ja, schon 4 Wochen abgelaufen. Ich habe gelesen, dass die deutschen Privathaushalte jährlich 85 Kilogramm Müll produzieren. Und zwar einfach nur Lebensmittelmüll. Also klassisch vergessene Joghurtbecher, ganz hinten im Kühlschrank, schon festgefroren. Und dass wir dadurch als normale Verbraucherinnen und Verbraucher die Hauptlast in unserem Land tragen, was die Vernichtung von Lebensmitteln anbetrifft, die produziert wurden, aufwendig produziert wurden, von Menschen angebaut wurden, aber dann einfach nur weggeschmissen wurden. Und ich merke, dieser Mitverantwortung möchte ich mich stellen. Auf der NDR-Website habe ich neulich einen Bericht gelesen, von Martin Freund, einem Schlemmermarktbesitzer in Kiel. Und er sagt, dass er die Vorlieben seiner Kunden sehr genau kennt. Und in diesem Bericht wird beschrieben, dass er in seinem Lager in einen Einkaufswagen hineingreift, der voller Bananen ist. Und sagt, die sehen doch gut aus, haben ein paar braune Flecken, aber keiner kauft sie. Obwohl sie jetzt gerade am besten schmecken. Aber sie sehen halt nicht mehr so modelmäßig aus. Und er sagt auch, dass er natürlich dadurch, dass er so ein großes Angebot hätte, die Kundinnen und Kunden dazu verführt, auch viel zu kaufen. Und gleichzeitig bemerkt, dass eben die Industrie häufig dann so Großgebinde verkauft. Also nicht ein Joghurt, sondern das Viererpack Joghurt. Mit dem Gefühl von, wenn du jetzt vier davon kaufst, dann hast du einen Vorteilspreis und sparst da ein bisschen Geld. Aber das Erleben, auch mein Erleben, ist, ich brauche eigentlich gar nicht vier. Hab mehr Geld bezahlt für vier und habe zwei vergessen. Weil ich sie einfach nicht gebraucht habe. Und ich merke, das will ich nicht mehr. Ich merke, ich habe Lust darauf, mein eigenes Verhalten immer mehr zu hinterfragen. Und wirklich so für mich als gläubigen Menschen, der ich glaube, dass Gott uns in unserem Leben begleitet, so zu fragen, Gott, was brauchst du heute von mir in meiner Verantwortung, meiner Nächstenliebe, mit unserer Welt, mit allem, was lebt. Mit den Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Und aus diesem Verbundensein heraus zu handeln, weil ich mir bewusst mache, dass ich so einkaufen möchte, dass die Menschen, die für mich das produziert haben, auch den Lohn bekommen, den sie wirklich brauchen, um leben zu können. Dass ich das, was angebaut wird und wächst, auch wirklich verzehre und nicht irgendwann wegschmeiße. Und dass ich dazu beitrage, dass sich die Menge an Müll massiv reduziert. Schauen wir noch mal hinein hier in das, was ganz am Anfang der Bibel steht über die Schöpfung und auch den Schöpfungsauftrag, wie wir Christen es ja oft gerne nennen. In 1. Mose 1, Vers 28 steht, und Gott segnete den Menschen und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Dies ist kein Herrschaftsauftrag des Menschen an der Spitze der Schöpfung, um zu machen, was er will. Sondern der Grundgedanke, der hier transportiert wird, auch im hebräischen Denken, ist der Gedanke von, Mensch, du bist hineingestellt in die Schöpfungsfamilie hinein, in die Schöpfungsgemeinschaft hinein. Und der Mensch, der geschaffen ist nach dem Bilde Gottes, ist der Mensch, in dem Gott sich sozusagen in seiner Verantwortung für das, was er gemacht hat, der Mensch für sich selbst und für alles, was lebt, dass Gott sich darin wiederentdeckt, dass er darin Gemeinschaft mit den Menschen findet und erlebt, dass wir das wertschätzen und Gott sich freut an unserer Wertschätzung. Weil unsere echte tiefe Freude, die aus so einem tiefen, unbefangenen Wertschätzen des Lebens kommt, ist auch Gottes Freude. Und es ist Gottes tiefer Wunsch für uns als Menschheit, als Tierwelt, als Pflanzenwelt, als ganzer Planet. Und ich möchte Sie wirklich dazu aufrufen und mich selbst genauso, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir uns nicht fragen, ach ja, was können die anderen noch alles machen oder was kann die Politik alles ändern? Die Politik hat die Verantwortung für sich und ich habe die Verantwortung für mich. Und es gibt zwei Websites, die ich jetzt am Ende nochmal empfehlen möchte. Die werden eingeblendet später. Die für mich Inspirationsquelle waren, mein eigenes Verhalten anzuschauen. Die eine Website ist fußabdruck.de. Dort gibt man anhand einiger Fragen seinen Lebensstil eigentlich ein. So Angaben, wie man lebt, wo man lebt, wie man konsumiert. Und am Ende bekommt man als Ergebnis ausgerechnet, wie viele Erden, also wie oft es unseren Planeten geben müsste, wenn alle so leben würden wie Sie oder wie ich. Wir Deutschen hier in Mitteleuropa kommen schon lange nicht mehr mit einer Erde aus. Die zweite Website, die ich sehr interessant finde, die es aber bisher, zumindest nach meinen Recherchen, nur auf Englisch gibt, ist die Website slaveryfootprint.org. Slavery ist das englische Wort für Sklaven. Das ist ein bisschen heikel, weil diese Website sozusagen ausrechnet, durch die Art und Weise, was wir so eingeben an Lebensstilfragen, wie viele Menschen für uns jeden Tag als Sklaven oder sklavenähnlich arbeiten müssen, damit wir unseren Lebensstil so aufrechterhalten können. Für mich arbeiten täglich 45 Sklaven. Damit liege ich noch unterm Durchschnitt in Deutschland. Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich mir vorstelle, in meinem Garten würde jemand für mich arbeiten und dafür von mir nicht den Lohn bekommen oder die Dankbarkeit oder auch das Geld, um davon leben zu können. Ich könnte das nicht aushalten. Aber die Menschen, die für mich arbeiten, die leben halt dann weit genug weg, dass ich es gar nicht merke. Und da merke ich, Gott, ich möchte weiter herausgefordert werden und etwas verändern. Und ich weiß, wie leicht es ist, das hier vor der Kamera zu sagen. Und wie schwer das manchmal zu Hause ist, weil es Umstellung braucht. Aber ich merke, weil ich auch immer mehr Menschen kenne, die das auch wollen, es fängt an Spaß zu machen. Es entsteht so ein Spirit, so ein Flow von, komm, wir haben Lust, was zu verändern, weil das Genuss bedeutet. Genuss, wenn wir uns freuen können daran, dass wir unsere Menschheit, unsere Planetengemeinschaft hier auf dieser Erde einfach als Familie wahrnehmen können. Und jetzt denke ich nochmal an einen Satz aus den ersten Kapiteln der Bibel. In Kapitel 3 des ersten Buches Mose. Das war, nachdem die Menschen von der Frucht gegessen hatten und sich vor Gott versteckten. Aber es gibt hier einen Satz, den habe ich als Kind immer schon, der hat als Kind immer schon ganz viel Fantasie in mir hervorgerufen. Das ist 1. Mose Kapitel 3, Vers 8. Da heißt es: Als es am Abend kühl wurde, hörten die Menschen Gott den Herrn im Garten umhergehen. Das hat in mir schon, wie gesagt, als Kind so diese Vorstellung hervorgerufen, dass es im Paradies so war, dass Gott mit den Menschen abends immer eine Runde spazieren ging. Und wofür steht in unserem Lebensstil denn das, wir gehen mal eine Runde spazieren? Eine Runde, nicht um irgendwo hinzukommen, sondern einfach, um ein bisschen zu schlendern, ein bisschen zu genießen, was man sieht, was passiert, weil man gerade Zeit hat. Und ins Plauschen kommen, ins Reden kommen. Wie geht es dir? Was bewegt dich? Was ist dir wichtig? Und ich möchte dieses Bild von dem Spaziergang mit Gott, den möchte ich so mit in unseren Alltag heute nehmen, wo Gott mit uns auf dem Weg ist, weil er in unserem Alltag lebt. Gott ist da, wo wir sind. Das ist seine tiefe Gemeinschaft mit uns. Und er möchte mit uns im Gespräch sein. Durch unsere Gedanken, durch das, was wir durch andere Menschen hören, durch das, was wir in der Bibel lesen und uns inspirieren, uns mit dieser Ruhe, die er uns als Krone der Schöpfung geschenkt hat, wieder immer wieder neu zu verbinden. Und aus dem Erkennen heraus, was wir wirklich brauchen, aus dem Erspüren heraus, was wir brauchen, auch spüren, was die anderen brauchen und wie wir als Gemeinschaft leben können. Das ist für mich so eine wirklich herausfordernde und gute Motivation, zu verstehen, dass mein Konsumverhalten für mich als Christ eine echte Frage meiner Beziehung mit Gott ist, weil Gott seine Beziehung mit mir immer auch in die Beziehung zu den Menschen stellt. Ich würde jetzt gern noch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass wir ganz zu Beginn in der Bibel schon lesen können, dass du nicht einfach nur was geschaffen hast, sondern es mit deiner tiefen Liebe und Anerkennung für uns Menschen versehen hast, mit diesem Gedanken des Sabbats, dem Geschenk der Ruhe und der Wahrnehmung. Und du weißt, wo jeder von uns das, was ich gerade gesagt habe, was wir gelesen haben, hört, was aus deiner Sicht für jeden von uns so der nächste Schritt ist, den wir gehen können, um etwas zur Freude aller verändern zu können. Und dass du da mit uns auf dem Weg bist, uns begleitest und segnest, dafür danke ich dir. Amen.